Schön, dass ihr alle hier seid. Willkommen zu unserer Präsentation. Wir fangen an, wir haben viel zu besprechen. Und ich wollte erst das mal zeigen. Wir haben die Präsentation so gestalten, dass egal wie tief man wie viel Erfahrung man hat mit Map Libre, egal ob man den Eisberg gar noch nicht gesehen hat oder schon ziemlich oder vielleicht bist du schon ziemlich tief rein, dass es trotzdem Spaß macht. Also wenn du noch nicht so tief rein bist, manche Sachen sind wahrscheinlich weniger relevant, aber ja, trotzdem sollte es für sowohl für Einsteiger als auch für Menschen mit mehr Erfahrung relevant sein. Fangen wir erstmal an. Dies ist eine Karte von Christian Schroten. Er lebte im 16. Jahrhundert. Er hat sehr schöne Karten gestalten und jede Karte hat ihn ein Jahr gebraucht oder sogar noch mehr, um die ganzen Daten zu sammeln und um Karten fertigzustellen. Und das ist eine Karte, das gleiche Gebiet, übrigens, wo ich wohne, an der Grenze in Deutschland, in der Grenze mit den Niederlanden. Und Karten, die durch Map Libre erstellt werden, werden ziemlich schneller dargestellt oder gezeichnet. Nämlich mit Map Libre zeichnet man 100 Karten pro Sekunde auf Ihr Handy oder auf Ihr Computer. Also fangen wir erstmal an, wieso und wie passiert das? Dann haben wir erst einen kurzen Demo.
Also, hier sieht man eine Deutschlandkarte von basemap.de und Bart kann jetzt mal kurz reinsehen und man sieht schön, dass man die Labels schön smooth reinzoomen kann. Und jetzt poppen die Gebäude gleich rein. Und ja, also das ist die moderne Art von Karten, die man von Google Maps und Co. kennt, vektorbasiert. Da werden Daten an den Client geschickt und der Client verwendet den GPU, um das zu rendern. Bart.
Jo, dann gehen wir mal wieder hier rein. Also was sind die Vorteile von Vektorkarten?
Ja, also, was sind die Vorteile? Es ist schöner nutzbar, man hat nämlich nicht diese ruckartigen Bewegungen in der Karte. Dadurch, dass man jetzt hier smooth rein und rauszoomen kann. Wir können den Stil zur Laufzeit verändern, wenn man beispielsweise in einen Tunnel reinfährt, dann können wir das machen. Oder
ja, ich zeige Ihnen kurz eine Demo. Das ist Maputnik, das ist unser Stil-Editor. Ich zeige mal, die Farben vom Wasser ändern, das lasse ich einmal gut zeichnen. Also man sieht, oder hier zum Beispiel, wir haben den Country-Labels, aber wir können da zum Beispiel Franks Land daraus machen. Und jetzt sind alle Länder Franks Land. Ne?
Ja.
Schon mal cool.
Dann kann man ein bisschen egozentrisch sein. Sehr gut.
Okay.
Und wo ist es natürlich auch ein Requirement? Es ist ein Requirement, wenn man Navigations-Apps baut.
Hier noch ein kurzes Beispiel. Hier sieht man zwei ganz unterschiedlich aussehende Karten. Aber die benutzen beide die gleiche Daten.
Also. Good point, Bart.
Okay.
So, es ist also außerdem ein hartes Requirement, wenn man spezielle Arten von Apps baut, beispielsweise Navigations-Apps. Bei Navigations-Apps mag man die Karte drehen und wenn die Karte ein Raster ist, dann ist jetzt die Karte gedreht und das sieht jetzt ein bisschen behindert aus, wenn die Label auf dem Kopf stehen.
Also, wenn man eine Karte hochlädt vom App Store oder Play Store, gibt es eine gute Chance, dass diese Karten Map Libre benutzen. Das sind alle Beispiele von Navigations-Apps, die Map Libre benutzen. Übrigens, Map Libre ist nicht nur Webmapping, sondern ist auch für iOS und Android geeignet. Es gibt dafür eine separate Bibliothek, Map Libre Native nennt es auch. Und für diese Bibliothek bin ich zuständig als Maintainer. Also ja. Einmal kurz, Rasterkarten.
Also wir haben ja schon über Rasterkarten geredet. Rasterkarten sind PNGs oder WebPs, die man einfach zusammensteckt. Das sieht man da. Und Vektorkarten, da rendern wir tatsächlich die Vektordaten. Cool. Aber Bart, wie kann man diese
Vektordaten? Ja, okay, wie können wir Vektordaten im Internet transportieren? Na, GeoJSON wäre tatsächlich eine Option. Aber die sind nicht so wirklich für Echtzeit-Rendering geeignet. Warum nicht, Frank?
Ja, also sie sind leider wahnsinnig groß und wir brauchen immer Heavyweight Compression da drauf und das ist einfach nicht optimal. Also wir wollen nicht diese 20, 30 Millisekunden pro Teil an CPU-Zeit spendieren, sondern ja. Wir würden ganz gerne es lieber effizienter machen.
Ja, deswegen also, benutzen wir ein binäres Format, zum Beispiel Mapbox Factortal.
Ja, also das ist das Format, das wir uns in 2014, also nicht wir, aber Mapbox. Dass sich die Industrie in 2014 ausgedacht hat. Es sind einfach nur Protocol-Buffers, die man an den Client schickt. Das ist weit unterstützt, weil es schon länger draußen ist, aber da kann man natürlich auch besser machen, weil Mapbox-Vector-Tiles kann man komprimieren, oder Bart?
Ja, da kommen wir gleich zu, aber erst wollte ich noch mal kurz fragen, was ist eigentlich ein Tile? Was verstehen wir darunter? Oh ja, noch ein Hinweis, aber da kommen wir gleich auch noch zu. Okay, was ist ein Tile? Okay, jeder ernsthafte Geodatenexperte weiß natürlich, die Welt ist nicht rund, aber rechteckig, genau. Und wenn man die ganze Welt als Square darstellt, was ist das?
Rechteck,
okay. Dann nennt man das Zoom 0. Das kann man nicht 4 aufteilen, das nennt sich dann Zoom 1. Kann man wieder aufteilen, Zoom 2, Zoom 3 und so weiter. Und das nennt sich ein Kachelpyramid. Ist übrigens auch relevant für Rasterkarten und bei Rasterkacheln. Beim Vektorkacheln sind die Vektordateien im Kachel gespeichert. Ne? Okay, warum ein neues Format für Vektorkacheln?
Na, also da steht erstmal Mapbox drin, also das können wir nicht so stehen lassen.
Ja, die Name hat uns einfach nicht gefallen, das ist der Grund.
Ja.
Nein!
Weil natürlich können wir es besser machen. Das Format wurde in 2014 erfunden. 2014 waren wir sehr viel weniger weit, als wir mittlerweile weiter sind. Das heißt, wir können sehr viel kleinere Karten machen. Wir müssen nicht mehr GZIP verwenden, also nicht mehr diese 20 Millisekunden CPU-Zeit verschwenden. Das ist ein Frame, 20 Millisekunden ein Frame. Wir können durchaus besser sein.
Und wie schaffen wir das? Okay, das ist ein spaltenorientiertes Format mit Unterstützung für Lightweight-Encodings. Was heißt das? Kurz der Basis davon. Spaltenorientiertes Format heißt zum Beispiel, wir haben einen Vektorkacheln, den eigene Straßen enthält. Wir haben mal ein für Deutschland wichtiges Thema genommen. Zum Beispiel drei Features, den Autobahn darstellen und mit drei Eigenschaften, Straßentyp, Geometrie und Hochgeschwindigkeit. Also beim zeilenorientiertes Layout, das ist Mapbox-Vector-Tiles, würde man die ganzen Eigenschaften von einem Feature nach einem anderen encodieren. Aber beim spaltenorientiertes Layout gibt man die Eigenschaften von alle Features in einem Vektorteil nacheinander. Zum Beispiel hier sehen wir die Hochgeschwindigkeit 100, 120 und unbegrenzt. Ne? Und was können wir damit machen? Wir können das besser encodieren. Ein Beispiel ist, es gibt ein Vektorkachel mit 20 Straßen, jede mit einer Hochgeschwindigkeit von 120. Also Frank ist hier der Mapbox-Vektorteil. Wie würdest du das encodieren?
120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120.
Ja genau.
Wie würdest du das machen?
Die ganze Daten müssen jedes Mal wiederholt werden. Eine schlauere Encodierung könnte man einfach sagen, okay, 20 mal 120.
Das
hört sich ein bisschen kleiner an und einfacher an. Okay. Wie ist MLT entstanden? Okay, das ist tatsächlich eine Zusammenarbeit gewesen zwischen Academia, Open Source und große Unternehmen, die für die Implementierung bezahlt haben. Wir sind abhängig von Sponsoren. Warte mal, wie komme ich hier jetzt? Tut mir leid. Irgendwie ist die Sponsor-Slide verschwunden.
Ja, also wir haben verschiedene Sponsoren. AWS, Meta, Yellow Maps kennt man vielleicht. Yellow Maps sind die sind beispielsweise in eurer Banken-App drin. Oder MapTiler und Radar und Co. Ja. Ganz, ganz viele Karten-Daten-Provider, ja. Ganz viele Big Tech-Unternehmen und noch ganz viel mehr.
Genau. Also kommen wir wieder zum Eisberg. Ne? Stufe 1, also das sind so Beispiele, wo du bist. Stufe 1 ist, du hast noch nie von MapLibre gehört. Du kennst gar nicht die Vorteile und Nachteile von Raster- und Vektorkarten. Also es gibt auch Vorteile von Rasterkarten.
Was wären die denn?
Zum Beispiel, wenn man sehr detaillierte Karten will auf ein niedriges Zoom-Niveau, das könnte man in eine Rasterdatei reinpacken, weil die sind immer gleich groß. Bei Vektordateien muss man immer drauf passen, dass die nicht zu groß werden, dass man nicht zu viele Daten in einen Vektorteil packt, weil dann wird es ganz langsam. Okay, so jeder in diesem Raum ist nicht mehr bei Stufe 1, sondern wir haben den Eisberg gesehen. Du weißt, dass es schönere Karten gibt. Du weißt, dass es MapLibre gibt. Du weißt auch, dass MapLibre keine Anwendung an sich ist. Es ist keine. Wenn man MapLibre benutzen will, sollte man ein Entwickler sein. Es ist eine Softwarebibliothek. Aber es gibt Anwendungen, die MapLibre benutzen. Kommen wir gleich noch zu. Du weißt, dass du eine Vektordatenquelle benötigst, wenn du MapLibre benutzt. Und es gibt viele Optionen. Es gibt nicht kommerzielle Optionen, Open FreeMap oder ProtoMaps, oder kommerzielle Optionen, zum Beispiel unsere Sponsor, MapTiler, Radar, YorkMaps, YellowMap. Und du weißt, wie du loslegen kannst. Du kannst einfach auf maplibre.org gehen dann anfangen. Und das Anfang von MapLibre ist immer, du suchst dir einen schönen MapLibre-Stil aus. Ein MapLibre-Stil enthält alle Informationen, die MapLibre benötigt, um den Karten zu zeichnen und auch die ganzen Quellen, die dafür benötigt sind. Ne? Zum Beispiel die Vektordatenquellen. Okay, das ist Stufe 2. Gehen wir tiefer rein. Du erstellst deinen eigenen MapLibre-Stil.
Ja, und dann für deinen eigenen MapLibre-Stil braucht man natürlich auch eigene Daten, oder, Bart?
Könnte man benutzen, ja, man kann auch einen bestehenden MapLibre-Stil einfach anpassen, aber wenn du deine eigene Vektorkacheln hostet, bist du ein bisschen tiefer rein, oder wenn du PM-Tiles benutzt, das ist ein bisschen komplizierter Thema, aber mit PM-Tiles kann man sehr einfach mit einem einfachen File-Server Vektorkacheln hosten.
Ne? Das ist ja cool, das habe ich schon zu Hause.
Cool. Du bist schon hier, du bist schon tief rein. Also eigene Vektorkacheln erstellen, ich würde sagen, das geht so an Stufe 4 schon. Das sind Stichworte Planetiler oder Tilemaker. Oder du stellst deine Daten live aus dem PostGIS-Datenbank als Kacheln verfügbar mit Martin. Das ist ganz cool. Ne? Dann Stufe 4. Du nimmst am monatlichen MapLibre-Treffen teil, um deine Anforderungen zu besprechen. Du leistest einen Beitrag zu MapLibre oder du schreibst eigene Code, um MapLibre zu erweitern. Ne? Zu guter Letzt ein paar Neuigkeiten im Projekt.
Ja, wir haben noch 5 Minuten. Sehr gut. Also, wir haben letztens die Globe Projection gelauncht. Das ist jetzt nicht, also okay, das ist keine Projection im klassischen Sinn, es ist ein Globus, so wie wir ihn von Google Maps und Co. kennen. Es ist glorious. Ja. Wir haben...
Oh ja, das ist eine ganz neue Entwicklung. Also es gibt ein Firmen aus Australien für Offroading und ja. Die wollte gern Terrain 3D da zeichnen, weil Offroad hat man ja keine Wegen, um sich zu orientieren. Also das ist ein ganz wichtiges Punkt für die Leute. Und die wollen Geld da reinstecken, aber wir brauchen eigentlich noch ein Unternehmen, die da Geld reinstecken wollte. Mhm. Deswegen Status Fundraising und ich glaube irgendwann oder nächstes Jahr oder so wird es auch für MapLibre Native Train3D benutzen. Ja. Es ist schon unterstützt durch MapLibre GLGS für Web. Ja, dann abgerundete Ecken. Das ist etwas, Küche schafft es, MapLibre schafft es noch nicht. Und Amazon findet das wichtig und die...
Es sieht cool aus,
Es oder? Sieht sehr cool aus. Und das ist eine ganze Entwicklung. Die Häuser oder die einfach Polygonen sind da relativ einfach, aber die Straßen, da wird es kompliziert.
Ja. Dann haben wir natürlich auch Martin, unseren Tile-Server. Da haben wir letztens unser neues Frontend gelauncht. Das sieht gut aus, man sieht hier schön. Und wir werden über den Sommer hinweg einen GSOC-Studenten haben, der an DuckDB-Support arbeitet.
Cool. Genau. Dann wollten wir noch kurz MapLibre als Projekt zeigen. Also wir haben schon gesprochen über unsere Softwarebibliotheken für das Darstellen von Karten. Das sind so unsere wichtigsten Projekte. Gibt auch noch andere Projekte, wir haben schon angesprochen, Martin, Style-Server oder Maputnik, den Stil-Editor, was ich kurz gezeigt habe, das mit den farbigen Meeren. Also MapLibre ist eine Organisation, wir haben einen Vorstand, der kümmert sich um Sponsoring zu sammeln und wir haben 5 Auftragnehmer im Team. Ich bin ein Teil der Team, ich werde bezahlt für meine Arbeit.
Danke, dass du dabei bist.
Ja, danke an unsere Sponsoren, macht mir sehr Spaß. Also MapLibre ist entstanden als Fork von Mapbox, wenn Mapbox hat gesagt, Schluss mit Open Source. Und mittlerweile haben wir mehrere Milestones. Ja. give me a word.
Milestone.
Milestones, einfach Milestones, einfach Englisch. Okay, wer nutzt MapLibre? Hierauf ist Frank sehr stolz.
Also, wir haben die OpenStreetMap-Website-Karte da oben. Wir haben die Wikipedia-Karte. Wir haben...
Wikipedia-App, Android. Ja. Ah. Amazon natürlich, die ganzen Lieferanten von Amazon benutzen MapLibre. Also über 1 Million Devices jeden Tag.
Wir sind in Bing Maps drin, falls man nicht Google Maps verwendet. Wir sind StreetComplete drin.
Ja, also nicht nur große Unternehmen, aber auch kleinere Indie-Projekten. Ja. Grab Maps, das ist so eine Ridesharing-App in Südostasien. Dafür würde eine Entwicklung durchgeführt, dass man die ganzen Schriftstellen dort gut darstellen kann. Die können jetzt auch MapLibre benutzen. Rivian, das ist so ein Truck-Unternehmen aus den USA.
Die sind interessant, Maps, weil sie unter anderem auch Google-Daten verwenden unter uns.
Ja, das ist
nur OpenStreetMap verwenden.
Das ist wirklich komisch. Die benutzen Google-Daten mit MapLibre. Das gab es vorher noch nicht. Basemap benutzt amtliche Daten mit MapLibre. Das ist auch in Deutschland zumindest. Und OpenStreetMap in die Rest der Welt. Also man kann eigene Datenquellen benutzen. Dann haben wir Herd Maps, auch ganz spannend. Die machen, das ist eine Firma aus Saudi-Arabien. Die machen so 3D in ihrem Navigations-App. Und tatsächlich auch die Ukraine. Es gibt Drone-Software, wo MapLibre benutzt wird. Okay. Dann.
Also, wie kann man bei uns Hilfe bekommen?
Genau, okay, ja, so wir benutzen viel GitHub Discussions, um die Entwicklung zu besprechen. Wir haben auch monatlich ein Meeting, jeder ist herzlich dort eingeladen und du kannst wir haben einen Slack-Channel, wenn du auf maplibre.org/community geht, ins MapLibre-Channel geht und einfach eine Frage stellt, besser am Englisch, dann werdest du schnell Hilfe bekommen.
Ja.
Und wir haben einen Newsbrief,
Newsletter.
Newsletter, genau. Jetzt gibt 3 Sprachen auf diese Slide, ist ein bisschen komisch, aber und du kannst es auch auf Mastodon, LinkedIn oder Blue Sky oder verfolgen.
Ja. Ja, sehr cool.
Das war's schon. Danke sehr.
Ganz herzlichen und Dank euch für den spannenden und sehr unterhaltsamen Vortrag. Gerne Fragen online stellen, hochvoten, dann weiß ich, was die relevantesten Fragen sind und stell die zuerst. Gerade sieht das nämlich mit den Votes so ein bisschen mau aus. Fangen wir erstmal an mit der ersten Frage, die hier steht. Was unterscheidet MapLibre von OpenLayers?
Also wir können sehr smooth mit ein bisschen höherer Performance rendern, aber das ist wahrscheinlich nicht das Relevanteste. Ich würde OpenLayers verwenden, wenn ich eine Projection brauche und Rasterkarten habe. Und ich würde MapLibre verwenden, wenn ich eine schöne interaktive Karte für die Production brauche.
Also ich kenne OpenLayers nicht so wirklich, aber ich glaube, MapLibre ist die Software ist für Endverbraucher sehr ähnlich, was sie gewohnt sind mit Performance im Vergleich zum Beispiel zu Google Maps. Ne?
Okay, ich stelle mir noch eine provokative Rückfrage.
Ja.
OpenLayers kann auch Vector-Tiles.
Ja. Mhm. Hast du schon mal ausprobiert?
Über OpenLayers MapLibre?
Aber wie gesagt, ich kenne mal OpenLayers nicht so ganz.
Okay, gut. Machen wir weiter. Sollte man zukünftig auf Vector-Tiles OGC API-Tiles setzen statt WFS OGC API-Features?
Was?
Sollte man zukünftig auf Vector-Tiles OGC API-Tiles statt auf WFS OGC API-Features setzen?
Das sind alle Wörter, die sagen uns wenig.
Ich kann
das beantworten. Also, quält euch nicht damit. Ganz kurz, OGC API WFS ist dafür gedacht, wenn man Daten bereitstellen möchte. Das ist nicht für Visualisierung gedacht. Stellt euch vor, OGC API WFS bindet man eine Karte ein, die die ganze Welt zeigt. Das lädt die Welt in der Auflösung irgendwie für den Maßstab 1 zu 10.000 oder so. Das lässt den Browser in die Knie gehen. Die Vector-Tiles quasi sind dafür gedacht, wenn man das Ganze als Karte anwenden muss. Wenn man nicht die Daten braucht, sondern Visualisierung, weil es über die Zoomstufen den Maßstab berücksichtigt. Das sind zwei andere Dinge.
Ich glaube, es gibt zwei OGC-Standards, die mit MapLibre etwas zu tun haben. Es gibt eine für Stilen und es gibt eine für Tiles ausliefern. Und da wird Mapbox Vector-Tiles irgendwo genannt, aber sonst...
Man kann bei den OGC-APIs das auch bringen, aber wenn es um Karten geht, Vektorkacheln, das ist was anderes als die OGC-API. Mhm. Habe ich das richtig verstanden, dass die Mapbox Vector-Tiles und MapLibre Vector-Tiles dasselbe Vektorkachelformat verwenden, denn Mapbox Vector-Tiles Spezifikationen. Nur halt anderes Ökosystem. Ich benutze nämlich Mapbox Vector-Tiles von Martin generiert.
Also wir werden weiterhin natürlich Mapbox Vector-Tiles unterstützen. Das ist, wir gehen jetzt nicht davon weg. Allerdings, wenn man mehr Performance braucht, dann ist es durchaus sinnvoll, vielleicht in diese Richtung zu schauen.
Also Stufe 4 Eisberg.
Ja, Stufe 4.
Mapbox Vector-Tiles
sind Protocol-Buffers. MapLibre Vector-Tiles ist ein Custom-Binary-Format. Da ist technisch etwas Unterschied, aber es ist keiner ähnlich.
Ja.
Eine auf jeden Fall hätte ich gerne noch. Wie sieht die Unterstützung von MLT im Geo-Server aus? Ist man bereits im Austausch, wie man das neue Format auch serverseitig künftig unterstützen kann?
Nein.
Wir haben noch keinen Austausch mit Tiles. Nein, aber wir haben ein monatliches MLT-Treffen. Leuten sind herzlich dort eingeladen und können wir gerne helfen mit Integrierung. Es gibt mittlerweile Java-Encoder, also GeoServer ist in Java geschrieben, richtig? Dann könnte man das benutzen für GeoServer, ja.
Okay, machen wir fix noch zwei Sachen. Mhm. Wie stark unterscheiden sich Mapbox wegen Map versus MapLibre Style-Spezifikationen?
Okay, etwas, aber wir dürfen natürlich nicht in Mapbox Vector-Tiles, wir dürfen natürlich nicht in proprietäre Quellen reinschauen, aus rechtlichen Gründen. Aber anekdotisch gibt es viele Leute, die sehr simpel migriert haben. Das einzigste, was wir an großen Features nicht unterstützen, ist die neuen 3D-Dinge von Mapbox, aka diese 3D-Bäume, die sich bewegen.
Ja, ich habe eigentlich keine Ahnung, ich gucke nicht so ganz genau, was Mapbox macht, aber wir sind auf den selben Softwarequellen entstanden und deswegen gibt es viele Unterschiede immer noch. Ja.
Genau, zwei Fragen noch, vielleicht ganz kurze Antworten. Kann MapLibre 3D-Daten arbeiten?
Also wir haben es gesehen bei Hothead. Bei MapLibre Native muss man dafür ein Plugin verwenden, ist ein bisschen kompliziert. Für MapLibre GLGS, es gibt ein Beispiel für MapLibre Web, es gibt ein Beispiel in unserer Dokumentation, dass man 3GS verwenden kann, um 3D-Dateien zu zeigen. Aber wenn man wirklich 3D-Tiles braucht oder sowas, dann würde ich eher nach Cesium greifen oder sowas.
Aber okay. Wir haben ein Proposal für MLT, wie man 3D einbauen kann von Rivian. Also falls man Interesse daran hat, wir können das wahrscheinlich noch ein bisschen verbessern.
Letzte Frage, ist Unterstützung für Anteprojektionen geplant?
Jein. Also die Frage ist, warum? Und wenn wir, also man muss immer das Warum als erstes stellen.
Und auch, was heißt das?
Ja, was heißt das?
Also wir... zum Beispiel, jemand will Equal Earth Projection, dass man den ganzen, dass man umschaltet nach WebMerkato, wenn man reinzoomt, die Projektionen, raue Daten von Projektionen auch so darstellen, ohne Konvertierung, das ist noch eine ganz andere Sache und das wird wahrscheinlich nicht passieren in den nächsten Jahren.
Okay, danke euch.
Danke sehr.